BR Heimat lesen.
Der Ausstieg. Irgendwie war ich traurig. Der Frauenarzt meinte aber, das können es allerweil wieder haben. 3 Tage musste ich bleiben und hab viel nachgedacht. Rudi hat mir den Transporter vor die Klinik gestellt, damit ich gleich heimfahren könne, wenn ich entlassen werde. Mit wackeligen Knien ging ich die Treppe von der Klinik hinunter und stieg in das kalte Fahrzeug, eher beleidigt, weil mir mein Bauch noch wehtat. Ich fuhr nach Hause in unsere noch kältere, kleine Wohnung. Geschirr war die letzten 3 Tage nicht gespült. Die Blumen hat der Rudi nicht gegossen, die ließen die Köpfe hängen. Nur die Dornenkrone und die Zunge der Schwiegermutter, die mit botanischem Namen Sansevieria heißt, blühten. Es stand für mich fest, ich will meinen Körper nicht kaputt schinden, überlegte nicht allzu lange und verkaufte mein Kleintransportgeschäft samt den Kunden an meinen Schwager Fuzzi. Der wurde so genannt wegen seiner Ähnlichkeit mit dem Fuzzi aus einer Western-Serie. Ich stellte ihn überall bei meinen Kunden vor. Er war ein lustiger, pfiffiger, schlagfertiger Typ und es gab kein Problem mit der Übernahme. Der Fuzzi hatte einen kleinen Lebensmittelladen, den konnte seine Freundin leicht allein führen. Gleich in der Früh kaufte er für seinen Laden das Obst und Gemüse in der Großmarkthalle ein, bevor er anschließend zu seinen Transportkunden fuhr. Nun hatte ich Zeit für unseren Umzug vom 2. in den 4. Stock, zum Vorhängenähen, Malern und diese Wohnung mit einfachen Sachen ganz schnuckelig und mit Liebe einzurichten. Rudi hat bei seinem Freund, der eine Schreinerwerkstatt hatte, viel selbst gebaut. Kleine Kasterl, einen Nierentisch aus vollem Holz und Regale. Wir mussten gar nicht viel kaufen. Mir war wichtig, dass diese Wohnung hell war und wir Sonne vom Morgen bis zum Nachmittag hatten. Das Treppenthema jedoch war noch ärger als früher im 2. Stock, weil die Frauen von den Wohnungen rechts und links neben uns wetteiferten, wer die Treppe am schönsten auf Hochglanz bringt. Ich war wieder das Opfer, musste vorschriftsmäßig eine bestimmte Lösung ins Putzwasser schütten, dann die Treppe auf den Knien wischen und warten, bis das Holz trocken war. Bonawachs habe ich auch nach Vorschrift gekauft und dieses aufgetragen. Warten, bis das Holz dieses Wachs angenommen hat. Dann kam der Polierlappen oder ein alter Pullover und ich musste polieren. Den Treppenabsatz konnte ich mit dem Blocker polieren. Das war eine rechteckige, schwere Bürste in einem Eisenrahmen, so circa 20 x 30 cm, an einem langen Stiel befestigt und ein Kugelgelenk in der Mitte, sodass dieses Teil von jeder Seite hin und her über den Boden geschoben werden konnte. Um die 20 Minuten pro Treppenabsatz musste ich rechnen. Die Prozedur für die ganze Treppe dauerte rund 3 Stunden. Wenn ich fertig war, kamen die Damen von rechts und von links aus den Wohnungen, um meine Arbeit zu begutachten. Aber anstatt ein Lob zu spenden, schauten sie sich an und meinten, naja, nächste Woche bin eh wieder dran. Gefährlich und rutschig war dieses Treppenhaus. Die Holztreppen mit Wachs einzulassen und so blank zu polieren, war riskant für die Benutzer. Aus diesem Grund befand sich, wie auch in jedem anderen Haus damals in München, am Einstieg zur Treppe ein Schild mit dem Warnhinweis »Vorsicht, Treppe frisch gewachst«. Ausgerechnet, als ich meine Wohnung und mein Treppenhaus sauber hatte, wollte ich noch den Mülleimer vom 4. Stock in die Mülltonne in den Hof tragen. Am Absatz des 3. Stocks vor unserer Toilette rutschte ich aus und fiel die Treppe hinunter. Der Mülleimer glitt mir aus der Hand und rollte mit viel Gepolter hinunter bis zum 1. Stock. Dort blieb er liegen. Selbstverständlich war er bis dahin leer. Großartig. Asche, Kaffeesatz, Eierschalen, Kartoffel- und Gurkenschalen, Salatblätter, ausgequetschte Zitronen lagen am Boden und teilweise auf dem Geländer, in jedem Stock etwas anderes. Die Türen gingen eine nach der anderen auf und aus jeder Wohnungstür in jedem Stockwerk schauten die Hausfrauen heraus, weil sie den Krach gehört hatten. Sie bedauerten mich nicht, sondern fragten nur, ob ich den Mist auch wieder wegmachen würde. Also fing ich ab dem 3. Stockwerk wieder von vorne an, alles zu putzen und den ganzen Dreck einzusammeln. Dieses Bonawachs benutzte ich auch in unserer Wohnung und blockerte, bis man sich fast am Boden spiegeln konnte. Wir hatten keine Holzböden, sondern Linoleum oder Stragula, wie dieser Belag damals hieß. Man konnte ihn gefährlich glatt polieren. Egal ob Treppenhaus oder Wohnung, gefährlich war es überall und viele Beinbrüche gab's in dieser Bonawachszeit. Neues Spiel, neues Glück. Rudi wollte mit seinem Freund Wickerl zum Fischen fahren. In der Früh um 4.30 Uhr wartete dieser bereits vor dem Haus. Ich hatte dem Rudi ein Frühstück gemacht und auch eine Brotzeit gerichtet, wollte noch etwas im Schlafzimmer für ihn holen und eine kleine Maus rannte an mir vorbei. Sie konnte aber nicht weglaufen, weil sie immer wieder auf dem glattpolierten Boden durchrutschte. Inzwischen hatte Rudi seine Gummistiefel in der Hand, seinen Fischerkorb umgehängt, den Rucksack auch. Aber dann, ein schriller, spitzer Schrei von mir, als ich dieses kleine, unschuldige Tierchen sah. Es war genauso erschrocken wie ich. Ich schrie, Rudi, fang die Maus, sprang auf den Tisch und in meiner Panik nahm ich den Wohnungsschlüssel in die Hand und hielt diesen als Drohung zum Fenster hinaus, total hysterisch. Erst als der Rudi sagte, bring mir Schaufel und Besen, schaute ich vorsichtig durch den Türspalt. Ich sah die Maus tot auf der Schaufel liegen und Rudi musste sie auch noch entsorgen. Als er das erledigt hatte, konnte ich wieder normal atmen, öffnete die Tür, gab ihm den Schlüssel und wünschte ihm einen schönen Tag und Petri Heil beim Fischen. Rudis Freund aus der Zahnradfabrik und Fischerspezl, der schöne Peter, wurde Taxifahrer. Sein Unternehmer, für den er fuhr, besaß zwei Droschken oder, wie man heute sagt, Taxen und wohnte zwei Häuser weiter. Dort waren auch die Garagen für seine Taxen. In dieser Zeit gab es noch die Vorschrift, dass die Taxler im Dienst Mütze und dunklen Anzug tragen mussten. Der schöne Peter sah schick und vornehm aus, vor allem weil sein Haupthaar schon etwas graumeliert und licht war. Er erzählte vom Taxifahren und dass er in einem kleinen Ort am Lech mit noch ein paar anderen Taxlern die Fischereierlaubnis und in einem leerstehenden alten Bauernhaus der Wirtsfamilie ein Zimmer gemietet hatte. Rudi, das müsst ihr euch anschauen. Ich hab schon geredet, du kriegst eine Fischereierlaubnis. Kommt's am Wochenende und schaut es euch an, gell? Am Samstag folgten wir mit unserem Borgward-LKW dem schönen Peter. Er fuhr noch immer seinen Ford-Katzenbuckel-PKW. Wir staunten nicht schlecht, als wir ankamen. Der Lech war dort aufgestaut wie ein See. Rudi sagte sofort, wenn ich da fischen könnt, das war eine rechte Freude. Was meinst du? Ja, schön schon. Boden kann man da auch. Die Jutta war schon bei den Wirtskindern, hatte sich sofort mit ihnen angefreundet. Als wir das Wirtshaus betraten, roch es gut nach Schweinsbraten und Gurkensalat und das Essen war genauso gut, wie es gerochen hat. Nach dem Essen fragte der Rudi die Wirtin, ob sie uns auch noch ein Zimmer vermieten würde. Sie meinte, ihr kennt's unser Bienenhäusl haben, müsst es halt bloß ein bisschen herrichten. Ja, das ist eine gute Idee, was verlangst denn Wirtin? Im Jahr 50 Mäckel. Rudi fragte mich, ob es mir recht war. Ja klar, ist doch schön da, sagte ich, ohne lang zu überlegen. Rudi nahm seinen Vater, den Franz, mit und beide entkernten das Bienenhaus und bauten Stockbetten, eine Eckbank mit Tisch, alles puppenstubenmäßig und solide aus Holz. Einen alten Küchenherd bekamen wir von zu Hause geschenkt und von den Eltern nahmen wir Geschirr, Gläser, Kerzen, Leuchter, Bettzeug und Besteck mit, sowie Tischdecken und sämtlichen anderen brauchbaren Hausrat. Es wurde ein urgemütliches kleines Häuschen. Vor der Hütte bauten die beiden eine geräumige Terrasse mit Bänken und einem Tisch. Von dort hatte man den Blick auf den aufgestauten Lech, der groß wie ein See war und in der Sonne glitzerte. Ob die Wochenendfischer was gefangen hatten oder nicht, es gab Kaffee und Kuchen in unserem kleinen Bienenhaus oder auf der Terrasse. Ich hatte einen Herd, konnte kochen und backen, Holz zum Einschüren gab's genug. Schlagrahm zum Kuchen konnte ich auch machen, weil uns jemand ein Schneerad geschenkt hatte. Es war echt urig. Wir schauten auf den Lech, es gab Fischergespräche und Unterhaltung. Es war einfach saugemütlich. Zur Brotzeit in der Dämmerung wurde Bier getrunken, später Sekt oder Wein, ab und zu ein Schnapserl vom Wirt selbst gebrannt. Laut waren wir auch, aber es hat niemanden gestört, wenn wir gelacht und gesungen haben. Im Finstern wackelten dann unsere Freunde zu ihren Zimmern ins Bauernhaus. Unser Eisdielenausstatter fragte uns eines Tages, ob wir anstatt Geld auch ein Auto nehmen, denn einer seiner Italiener Kunden hatte kein Geld und die Finanzierung klappte nicht, aber er hätte einen Mercedes 219 als Zahlungsmittel. »Was meinst du?« fragte mich der Rudi. »Ist ja besser als kein Geld«, sagte ich, und somit wurden wir Mercedes-Besitzer. Es war auch einfacher, privat mit einem PKW zu fahren, als dafür immer unseren Borgward-LKW zu verwenden. Dieser Mercedes war ein Fahrzeug der gehobenen Mittelklasse, beige, mit souveräner Technik. Sechszylinder, Lenkradschaltung, den heute wieder in Mode kommenden Startknopf und 90 PS unter der Haube, die auf den damaligen Straßen zur gefährlichen Höchstgeschwindigkeit von ungefähr 140 Stundenkilometern verleiten konnte. Die durchgehende, superbequeme Sitzbank vermittelte das Gefühl, auf Omas Sofa zu sein und machte sie zum Fünfsitzer. Mir machte dieses Fahrzeug echt Spaß. Ich fuhr die Taxler-Spätzeln am Freitagnachmittag zum Fischen und am Sonntagabend ziemlich angetrunken und fröhlich mit meinem neuen Mercedes 219 wieder zurück nach München. Ganz aufgeregt kam der Rudi am Montag zum Mittagessen heim. Mir ist was Furchtbares passiert. Am Viktualienmarkt ist mir eine Klosterfrau in LKW hineingelaufen. Polizei war da und die Sanitäter haben's gleich ins Krankenhaus gefahren. Kreidebleich war er. Ich nahm ihn bei der Hand und fragte, bist du schuld? Na, ich kann nix dafür. Vier Zeugen haben's gleich gemäht und die haben zu den Polizisten gesagt, dass ich nix dafür kann. Erleichterung machte sich breit. Am nächsten Nachmittag besuchten wir die Klosterfrau in der Klinik. Zur selben Zeit war auch die Schwester Oberin im Krankenzimmer. Sie tröstete den Rudi. Mei, unser Schwester Carina ist immer so in Gedanken. Die rennt ohne zum Schauen über die Straße. Die ist oft so kopflos, wo's glaubst, was sie die schon als Brucher hat. Mach sie ihnen bloß keine Gedanken. Diesmal ist nix Brucher zum Glück. Die Frau Oberin schaute unsere Tochter Jutta freundlich an, schenkte ihr ein paar Rippal Schokolade und fragte, wie alt bist denn du?
4, glaub ich.
Gehst in den Kindergarten?
Ja, aber da ist gar nicht schön.
Magst zu uns kommen? Die Worte schlugen ein wie ein Blitz. Fügung oder Glück, fragte ich mich. Noch 2 Jahre Kindergarten, dann begann die Schule. Angerkloster, Riemerschmidt und Sabelschule waren die besten in ganz München. Jutta war es recht, weil sie im Klenze-Kindergarten hingefallen war, geblutet hatte und die Kindergartentante hatte ihr versprochen, sie bekommt gleich ein Pflaster. Geduldig wartete sie, aber die Tante hatte das arme, enttäuschte Kind ganz vergessen. Diese Nichtbeachtung war ein arger Schmerz in ihrem kleinen Kinderherzen. Vergessen hat sie diese Enttäuschung nie mehr. Also sagte Jutta sofort ja und war froh, nicht mehr zu der vergesslichen Kindergärtnerin zu müssen. »Die Traudel, die Unternehmerin, die fahrt ja wie der Teufel«, meinten meine Wochenendgäste. Der schöne Peter, der Bayern-Rudi, der Fernsehmax und mein Rudi auch. »Wie sagt ihr zu mir, Unternehmerin? Wisst was, die Traudel konnte ja grad sogar Taxi fahren, als uns besoffene Wagscheideln in der Gegend rumkutschieren. Du musst schauen, dass du eine Taxikonzession kriegst. Die Stadt München gibt grad wieder eine aus«, sagte der schöne Peter. »Ich werde dich gleich umein beim Lucke für Prüfung.« Es gab damals in den 60er Jahren nur 850 Taxis in München, viel zu wenige. Das Geschäft boomte und die Call-Car-Fahrer begannen, sich in das Münchner Taxigeschäft einzumischen. Das ist eine super Idee, dachte ich mir, besorgte sofort alle erforderlichen Papiere und Bescheinigungen, stellte vorschriftsmäßig einen Antrag auf Erteilung einer Taxikonzession beim Amt für öffentliche Ordnung in der Edtstraße. Wir glaubten fest daran, dass wir eine Konzession bekämen. Und letztlich klappte es auch. Allzu lange wartete ich nicht, zog meine kleine Tochter recht danschig und auch mich recht ansehnlich an und wir stellten uns beim zuständigen Sachbearbeiter im Amt vor und fragten, wie lange es dauert, bis wir eine Konzession bekommen. »Das dauert schon eine Zeit lang. 800 werden ausgeben vor der Stadt. Da müsst schon warten«, meinte er. Es hinderte mich aber nicht daran, mindestens einmal die Woche zu dem gequälten Sachbearbeiter zu gehen und ihn zu fragen, ob er schon was wüsste, wie lange es noch dauerte und dass ich bitte eine schöne Nummer, die man gut aussprechen konnte, haben möchte. Scheinbar hat's doch geholfen. Ich habe die Konzession eher als die anderen Antragsteller bekommen. Wahrscheinlich wurde ich vorgezogen, weil ich so hartnäckig und so lästig war. Unser Plan war, nachdem wir die Taxikonzession hatten, unser Luxusauto 219 Mercedes und unseren Borgward-LKW samt dem Kundenstamm zu verkaufen und einen Mercedes-Diesel-PKW, gut gebraucht, zu kaufen und den als Taxi auszurüsten. Rudi hatte den Taxiführerschein schon erworben. Eine Pachtkonzession wurde uns auch angeboten, bis wir die eigene bekämen. Mit den Disponenten unserer Spedition waren wir uns einig. Wir stellten Michel, der unseren LKW und die Arbeit übernehmen wollte, den 3 wichtigsten Männern vor. Den Michel kannten wir schon länger, er bewunderte unseren Borgward sehr und er wollte auch selbstständig werden. Als Rudi ihm unser Geschäft anbot, war er begeistert. Zuerst verhandelten wir mit dem Michel allein und nannten unseren Preis. Er meinte, seine Frau, die Hilde, müsse damit auch einverstanden sein. Beide kamen. Rudi und Michel machten nur am Borgward-LKW herum. Rudi erklärte dem Michel alles, den LKW, die Kunden und bot ihm an, die nächste Woche als Beifahrer mitzufahren. Dann könne er das Geschäft übernehmen und auf eigene Rechnung arbeiten. Die Hilde war auch einverstanden. Ich holte den von mir vorbereiteten Kaufvertrag. Schon nach einer Woche war das Geld auf unserem Konto. Mit einem Teil des Geldes zahlten wir die restlichen Raten ab und es blieb noch genug auf unserem Konto, um damit einen Mercedes 180 Diesel kaufen zu können. Es waren von der Stadtverwaltung 800 neue Konzessionen ausgegeben, also neben der meinen noch weitere 799. Und ein jeder der neuen Konzessionsinhaber wollte so schnell wie möglich ein Fahrzeug kaufen und sofort anfangen. So gab's leider in München und in der ganzen näheren Umgebung keine gebrauchten Mercedes-Diesel mehr. Alles war ausverkauft. Da blieb nur die Flucht nach vorn, ins außerbayerische Gebiet. Rudi und ich brachten unsere Tochter zur Oma und fuhren mit dem Zug nach Düsseldorf, zu Auto Becker. Dort konnten wir für 6.000 Mark einen schwarzen Mercedes kaufen, ein 180er Diesel, Lenkradschaltung mit Sitzbank vorne. Spitze, sagte ich, da können drei Personen vorne sitzen. Sicherheitsgurte gab's noch lange nicht. Da wir die Beziehungen zu unseren Taxi-Fischer-Spätzeln hatten und die wiederum alle wichtigen Leute kannten, wurde unser Mercedes schnell mit Taxameteruhr und Taxi-Dachleuchte ausgerüstet. Mit unserer Konzession waren wir als Betreiber beim Amt für öffentliche Ordnung eingetragen und unser Taxi war betriebsbereit. Es konnte losgehen. Rudi konnte sofort durchstarten. Ich für meinen Teil musste mit den Fahren noch warten, bis ich die Prüfung für den Taxiführerschein bestanden hatte. Für Rudi war Taxifahren kein Neuland. Er hatte durch seine Jobs als Bierausfahrer Stadtkenntnisse. Er kannte sich gut in München aus und es machte ihm Spaß. Die Fahrgäste zahlten bar. Nach jeder Schicht brachte er echtes Geld nach Hause. Wir mussten nicht mehr auf unseren Scheck warten. Das war ein so schönes Gefühl, die Sache mit dem Bargeld. Gegen 2 Uhr nachts kam der Rudi heim, Jutta und ich waren wach. Aufgeregt zählten wir seinen Umsatz, das echte, richtige Geld zum Anfassen. Rudi musste uns genau erzählen, wie viele Fahrgäste er befördert hatte, was sie erzählten und wohin sie gefahren waren und auch von den Kollegen am Standplatz. Interessiert und gespannt lauschten wir seinen Erzählungen. Eines Tages sagte unser Taxi-Fischer-Freund, der schöne Peter, die Wohnung von meinem Chef 2 Häuser weiter Richtung Isartor könnt ihr mieten. Er ist verstorben und die Tochter, welche die Alleinerbin ist, möchte die Wohnung und die Garage an einen Taxiunternehmer vermieten, damit alles so weiterläuft im Sinne ihres Vaters. An einem trüben, regnerischen Tag besichtigten wir die Wohnung im Rückgebäude. Eine Partei im Parterre, das Hausmeister-Ehepaar, wohnte noch in dem Rückgebäude und die obere Wohnung bewohnte der Herr Gewerberat zu Lebzeiten selbst. Er besaß 2 Droschken und 4 Fahrer. In der Wohnung befand sich eine sehr altmodische Küche. Im Wohnzimmer waren dunkle, schwere Möbel, die Samtvorhänge auch dunkel und schwer, das Schlafzimmer ein Gruselkabinett. Dorthin gelangte man durch einen dunklen, schmalen Gang. Das Bad war etwas freundlicher, mit grünem Flauschteppichboden und einem weißen großen Badeofen und großer Badewanne. Es war ganz nett, aber auch dort waren die dicken Vorhänge zugezogen und tauchten den ganzen Raum in ein obskures Halbdunkel. Dunkel, finster und unfreundlich erschien mir das alles. Ich sagte zum Rudi, in so eine finstere Wohnung will ich nicht, und dachte an unsere sonnige, freundliche Wohnung im 4. Stock. Und als wir wieder dort ankamen, war überall Licht und die Sonne schien freundlich in unser Wohnzimmer. Für mich war diese dunkle Wohnung erledigt. Die Besitzerin und Erbin vom Vorderhaus und Rückgebäude meinte zum schönen Peter, können Sie den beiden jungen Leuten vielleicht sagen, die Wohnung doch noch mal anzuschauen? Jetzt sind alle Möbel, die Teppiche und Vorhänge weg und ich verlange nicht viel Miete, nur 90 Mark und 60 Mark für die Garage und gebe Ihnen einen Mietvertrag für 10 Jahre. Ich hab alles gerät für euch. Schaut's heut nur mal nüber, is ja nur die 2 Häuser weiter, meinte der schöne Peter. Also gingen wir an einem hellen, sonnigen Tag nochmal in diese Wohnung. Es sah tatsächlich ohne die dunklen Möbel und den schweren Vorhängen recht freundlich aus. Auch die Sonne schien jetzt ins Wohnzimmer, die Balkontüre war auf. Ich war begeistert und fand, aus dieser Wohnung konnte ich was machen. Und in Gedanken platzierte ich schon einige Möbelstücke. Ja, sowas, das ist ja eine schöne, helle Wohnung. Dort ziehen wir ein, stellte ich fest. Dem Rudi war's recht. Jutta meinte, da findet sie schon Platz für ihren Puppenwagen und die Puppenmöbel samt den Spielsachen und war auch einverstanden. Jede Woche zweimal, am Dienstag und am Freitag, hatte ich meinen Taxikurs. Ansonsten nähte ich Vorhänge, malte die Wände an oder putzte, nachdem ich Jutta zum Kindergarten gebracht hatte. Mit Freude und Energie kaufte ich alle wichtigen Sachen, die uns noch fehlten. Rudi musste dann immer wieder Haken für Bilder und Leisten am Fußboden montieren. Es war soweit fertig, dass wir einziehen hätten können. Aber es grauste uns ein bisserl vor dem Umzug und wir verschoben ihn von Tag zu Tag. In unserer alten Wohnung war es halt auch noch immer so schön kuschelig. Aber beim Frühstück erklärte unsere Tochter, sie ginge heute nicht in den Kindergarten, sie ziehe heute um. Sie verlangte den Schlüssel, schnappte sich ihre Puppe, ihren Bären Pauli, eine große Tasche mit wichtigen Spielsachen und ging los. Wir schauten unserer süßen Jutta vom Fenster aus nach, wie ihr Pferdeschwanz hin und her schaukelte und wie entschlossen sie uns animierte, heute umzuziehen. Also schleppten wir einen Teil unserer Sachen die zwei Häuser weiter. Am Nachmittag kamen der Klaus und der Franz. Sie brachten die Möbel in die neue Wohnung. Als der Tisch und die Stühle an ihrem Platz standen, kochte ich Kaffee. Wir saßen zusammen und freuten uns, weil wir jetzt eine echte Wohnung mit Bad und Toilette hatten. Rudi heizte den Badeofen an und wir hockten zu dritt das erste Mal in der Wanne. Jutta schüttete den Badezusatz mit viel Schaum und Duft ins Wasser. Da erblühte unsere kleine Welt. Ich, die Taxlerin. Der schöne Peter hatte mich zum Taxiführerschein angemeldet und ich lernte gut neben meinen Umzugsarbeiten. Stadtkenntnisse hatte ich auch, denn ich bin mit meinem Transporter viel herumgekommen. Das war mein Vorteil gegenüber den anderen Kursteilnehmern. Die Taxischeinprüfung stand bevor. Ich war schon sehr aufgeregt. Erst hatten wir den schriftlichen Teil, dann kam der mündliche. Derselbe Sachbearbeiter, der die Konzession ausgab, war der Prüfer vom Amt für öffentliche Ordnung und er erkannte mich natürlich sofort wieder. Etwas verlegen war ich schon, als ich ihn jetzt sah. Der Kursleiter Josef sagte zum Prüfer, »Nehm es gleich die Traudl draus, sonst reißt es noch, so aufgeregt ist.« Die Prüfung war mündlich und ich konnte sämtliche Fragen zur Zufriedenheit beantworten und hatte damit die Prüfung bestanden. Der mir ausreichend bekannte Herr Prüfer überreichte mir süffisant lächelnd meinen Taxiführerschein. Es war wieder ein Grund, zufrieden zu sein, und ein bisserl stolz war ich auch. Ein neues Leben hatte begonnen, ein neuer Berufsweg war eingeschlagen, die neue, mit viel Liebe eingerichtete Wohnung war bezogen, der geräumige Balkon war mein Sommerzimmer. Alles, was ging, erledigte ich dort. Schreiben, nähen, Kartoffelschälen, ausruhen, mit Jutta spielen. Die Sonne war da, vom Vormittag bis zum Abend. Am nächsten Tag kam der schöne Peter, mit dem wir die Garage teilten, zu uns in die Wohnung rauf und sagte zu mir, »So, Traudl, zirk die oh, wir fahren.« Ich schaute verdutzt und fragte, »Wieso, wohin fahren wir denn bitte?« »Du hast gestern dein Taxischein gekriegt und heut fahrst mich hinterher zum Sendlinger Torstandplatz. Dann stelle ich dir die Kollegen vor, sonst wenn's die nicht kennen, da rennst du bloß blöd oh, weil's der Frau bist und eine neue Konzession vom Amt hast.« Rudi lachte und bemerkte, »Du hast keine Chance, also mach's Beste aus dieser Lage. Der Peter meint's ernst.« Wir kamen am Sendlinger Torstandplatz an. Die Kollegen staunten, als sie mich, eine Frau, mit einem Taxi sahen. Das Autofahren war doch ein Privileg der Männer. Der schöne Peter stellte mich zuerst vor. »Das ist die Traudl, die Frau vom Rudi.« Mir stellte er die Kollegen mit deren Spitznamen vor. »Das ist der Jackel, der Hupfer, der Deutschland, und der, der ist der Wolperdinger. Da der Sexy Heinz und der Fernsehmax. Das da ist der Unfio Hansi. Und das da ist der Bayern Rudi. Den kannte ich schon länger. Der Zocker Ernsti und der Scheinwerfer Hansi. Der hatte keine Haare.« Ein paar Taxler kannte ich somit. Peter sagte, »Stell dich mit deinem Wagen vor mir hin, dann kommst vor mir drohen. Ich sag dir, wo du hinfahren musst, wenn ein Fahrgast kommt.« Mein allererster Fahrgast kam zum Standplatz, schaute etwas verängstigt, aber stellte sich nicht besonders an, weil eine Frau ihn fahren sollte. Die anderen Taxler sagten, das ist die Traudl und sie sei ihr erster Fahrgast. Also, er wollte zum Isartalbahnhof und alle Kollegen sagten mir sogleich und gleichzeitig den Weg dorthin. Den hätte ich auch selber gewusst und mein Fahrgast auch. Aber ich war die Aufregung in ihrem Taxlerleben. Komm dann gleich wieder zurück, gell? Ich sagte, ja, ja, aber es kam ganz anders. Mein Fahrgast war sehr freundlich, hatte aber seine Beine auf Hab-Acht-Stellung und bremste mit seinem rechten Fuß mit. Fast immer stand er auf der Bremse mit dem rechten Fuß und seinem Hirn. Er hat sich aber echt gut verhalten, gab mir auch Trinkgeld und wünschte mir viel Glück für meinen neuen Job als Taxlerin. Der Glückwunsch von meinem ersten Fahrgast war gut, denn an der nächsten Ecke winkte mir schon ein Mann, der zum Stachus wollte. Als dieser ausgestiegen war, fragte mich schon der Nächste, ob ich frei wäre und sah mich an. »Ja, natürlich ist mein Taxi frei«, meinte ich und betonte das Wort »Taxi«. Dieser wollte nach Schwabing und noch ein weiterer Mann wollte zum Ostbahnhof gefahren werden. Mein erster Arbeitstag war recht gut. Keiner meiner Fahrgäste hatte etwas dagegen, von einer Frau gefahren zu werden. Das kam dann erst später. Ich musste jetzt zum Kindergarten, um meine Tochter abzuholen, fuhr aber vorher noch am Sendlinger Tor Standplatz vorbei, um mich von den Kollegen zu verabschieden. Aber bevor ich noch irgendwas sagen konnte, fragten mich diese, ja, wo warst denn den ganzen Vormittag? Hast du versteckt gehabt? Na, gar nicht. Ich bin dauernd gefahren, sagte ich und erzählte, wo ich überall war. Ja, wie früh hast du eine Eignummer, wollten sie wissen. 35 Mackel und ein 5er Trinkgeld. Da staunten die Fiaker nicht schlecht. Ich möchte sagen, sie bewunderten mich sogar und ich hatte das Gefühl, ich gehöre dazu. Vielleicht dachten sie vorher, oje, was schleppt uns der schöne Peter da an? Das wäre bloß ein Problem für uns. Die wäre da und fragen, wo muss ich da fahren und so ähnlich. Und überhaupt, eine Frau als Taxler, oh mei, oh mei. Jeden Tag fuhr ich mit dem schönen Peter zum Sendlinger Torstandplatz und das Taxifahren machte mir Spaß. Nach ein paar Tagen wurde ich am Odeonsplatz frei, weil mein Fahrgast zum Air France Reisebüro musste. Ich stellte mich dort in die Reihe, wie am Sendlinger Torplatz. Kaum stellte ich den Motor ab, kamen schon die eingesessenen echten Alten mit Schirmmütze und Stiefel, die meisten klein und mit einem Stumpen in der Goschen, schwerfällig auf mich zugehatscht. Mit entsetztem Gesichtsausdruck umringten sie mein Fahrzeug und fragten mich ziemlich unwirsch, »Was willst denn du auf unserem Standplatz?« »Wieso auf eurem Standplatz? Ich habe im Taxikurs gelernt, überall, wo eine Tafel steht, Droschkenplatz für 5 oder 6 oder mehr Taxen, darf man Aufstellung nehmen. Warum hier nicht?« Bitterböse schauten sie mich mit funkelnden Augen an und einer sagte mit Abscheu, »Weil's der Weibsbrück bist und nicht in ein Taxi reinkehrst, sondern heim zum Suppentopf und kochst was für dein Mo oder wärmend die Pantoffeln, wenn er heimkommt.« Ich dachte, das gibt's doch gar nicht, wie böse diese Männer sein können. Aber solche Ratschläge bekam ich später des Öfteren. Ich ließ mich jedoch nicht vertreiben, ganz im Gegenteil. Ich kämpfte und behauptete mich. Manche der Fahrgäste überlegten, und das sah man ihnen auch an, soll ich oder soll ich nicht mit einer Frau fahren? Ich sagte dann immer, versuchen Sie es doch mit mir, so gut wie ein schlechter männlicher Fahrer bin ich auch. Meistens schmunzelten die Männer und stiegen ein. Mit Frauen gab's nie ein Problem, im Gegenteil, die freuten sich, weil ich die Courage hatte, mich unter das Männervolk zu mischen. Es funktionierte recht gut. Ich bin in der Frühe, nachdem ich die Jutta in den Kindergarten gebracht hatte, bis Mittag Taxi gefahren, hab noch eingekauft und dann das Kind wieder abgeholt. Als wir zu Hause waren, weckten wir den Rudi. Ich kochte was oder hatte schon vorgekocht und wir aßen zusammen. Dann fuhr der Rudi los bis abends. Da kam er für 1 bis 2 Stunden nach Hause. Wir freuten uns über unser schönes Leben und waren sehr zufrieden.